Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Dimitri Hegemann.
Ja, und der Clubkultur in der Uckermark. Mein Gast Dimitri Hegemann, der ist ein bunter Hund in der Berliner Partyszene. Er hat den Tresor-Club gegründet und sagt über sich selbst, er sei Raumforscher. Ich nehme an, das hat nichts mit Astronomie zu tun, oder?
Ein bisschen vielleicht, aber im Grunde kümmere ich mich tatsächlich um verlassene Räume und entdecke die neu oder transformiere sie von der Industrieruine in den Kulturraum.
Okay, die Uckermark ist jetzt natürlich vordergründig keine Industrieruine, aber auch ein Raum, den Sie neu entdecken, nicht wahr?
Ja, richtig. Also es hat eine Ursache, warum ich mich damit beschäftige. Und für mich ist immer der Raum wichtig für das Zusammenkommen von jungen Menschen, wo man sich auseinandersetzt, wo man neue Ideen entwickelt, wo man was plant. Und ohne Raum passiert das eigentlich zu selten oder nicht konsequent und nicht wirklich nachhaltig.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Waren Sie schon mal auf einer richtig guten Party auf dem Land? Und ich meine jetzt bewusst kein Festival?
Ja, also das liegt an den Ansprüchen. Also ich kann auch eine gute Party erleben mit 30, 40 Leuten. Und es muss nicht ein Rave sein. Und ja, war ich schon.
Was war's?
Also ich bin ja ein etwas älteres Semester. Ich komme aus Westfalen eigentlich. Und ich bin damals in meinem Dorf, da gab es halt diese Räume nicht. Und wir haben Lagerfeuer organisiert. Und dann saßen wir da rum und ein, zwei Tage, das war auch wunderbar. Und als ich dann was in meinem Heimatort aufbauen wollte, ich war damals sehr junger Teenie, wurde von diesem Woodstock-Film inspiriert, also diese Idee dieses Pazifismus, also des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, das lange Haare, psychedelische Musik, das war alles wunderbar. Und meine Eltern, meine Lehrergeneration, die kamen teilweise alles aus der Kriegsgeneration, die hatten das nicht so ganz verstanden. Und als ich dann da mit dieser Idee dort ankam und sagte, lass uns das doch, diese Idee mal hierher bringen in mein Dorf, 700 Einwohner, da sagten die, nein, geht nicht. Und dann bin ich irgendwann, als ich 18, 19, 20 war, aufgebrochen nach Berlin.
Ja, das machen dann viele, ne? Die gehen dann in die großen Städte, weil sowas auf dem Land nicht möglich ist. Sie machen jetzt aber nochmal, wie Sie gesagt haben, in einem älteren Semester die umgekehrte Bewegung. Vor einem Monat hat in Prenzlau das Glashaus, eine Werkstatt für Kultur und Kreativität, in einer ehemaligen Autowerkstatt eröffnet. Das haben Sie mit angeschoben. Wie kann ich mir dieses Kulturzentrum in der Uckermark vorstellen? Beschreiben Sie mal, wie es da aussieht.
Ja, die Aktion läuft schon etwas länger, jetzt fast ein Jahr. Und ich habe mit meinem Team den Happy Locals, also wir wollen Locals im ländlichen Raum happy machen. Und das gelingt uns durch die Schaffung eines Raums für Jugend. Und man muss sich erstmal das so vorstellen, dass junge Menschen kaum mit der Verwaltung sprechen. Und an dieser Schnittstelle des Dialogs ersetzen wir ein und fragen die Jugend, was wollt ihr? Und meistens sagen wir, wir wollen einen Raum haben, selbstverwaltet, wo wir frei sind, wo wir unseren eigenen Mikrokosmos aufbauen. Und die Verwaltung hört sich das erstmal ein bisschen an, also wenn überhaupt, und sagt vielleicht sogar auch mal ja. Und in Prenzlau hatten wir Glück, da war die Landrätin und der stellvertretende Landrat und der Bürgermeister ganz offen und sagte, ja, wir wollen was tun für unsere Jugend. Und wie können wir da zusammenkommen? Wir haben einen Raum gefunden, so eine alte Autowerkstatt, ein Verkaufspavillon und sind dann nach vielen Dialogen eingezogen. Es gab etwas Unterstützung von der Bundeskulturstiftung. Die wollte damals wegen der Corona-Geschichte jungen Kreativen auch helfen. Mhm. Es gab für jedes Bundesland eine Förderung. Wir haben uns da irgendwie mit dem Landkreis beworben und einen Zuschlag bekommen. Und dann konnten wir ein bisschen freier uns da bewegen. Also wir konnten viele Veranstaltungen organisieren. Aber immer erstmal mit dem Dialog der Jugend. Was wollt ihr? Und es gab verschiedene Gruppen dort. Also eine Gruppe heißt Prenzlauer Kult. Es gibt immer so Art Crews oder Kollektive in den Gemeinden.
Die gab es schon vorher, ne? Ja, so sind sie an die Jugendlichen rangetreten.
Genau, so geht man daran. Man nimmt den Kontakt auf zu denen, die dort schon sind. Und dann haben wir mit einer Gruppe aus Berlin, die nennt sich S27, weil die in der schlesischen 27 Kreuzberg sitzen, eine Bildungsmanufaktur auch aktiviert. Das ist eine Einrichtung, wo man junge Leute anspricht zwischen 15 und 25, die irgendwie ihre Ausbildung geworfen haben oder die Schule abgebrochen haben. Und man hört ihnen nochmal zu. Häufig sind sie ziemlich depressiv und reden kaum.
Okay.
Aber man hört ihnen zu und dann sagt sie, was willst du? Und dann sagen die, ja, wenn sie überhaupt sprechen, ja, ich will was bauen, vielleicht ein Auto. Und dann baut man halt ein Auto zusammen. Und diese Teams von dieser Bildungsmanufaktur. Sie setzen sich immer aus einem Kreativen, einem Handwerker und einer Künstler, Künstlerin zusammen. Und dann hört man den Jugendlichen zu, man hört genau hin und das finden die dann auch gut. Und dann, wie gesagt, dann sagt der Jugendliche, ich will ein Auto bauen. Man baut dann vielleicht eine Lampe, die aber brennt am Ende, und so gibt man dem Jugendlichen sein Selbstwertgefühl wieder. Das ist eine schöne Erfahrung.
Naheliegend in der Autowerkstatt, aber das ist jetzt ein Jahr her. Dieser ganze Prozess hat sich über ein Jahr gezogen. Vor einem Monat hat das Glashaus eröffnet. Wie sieht das aus?
Also es gibt diese Werkstatt, wie ich sagte, die läuft permanent montags bis freitags. Da gibt es immer 8 bis 10 Jugendliche, die kommen, also jetzt sind es Sommerferien, und arbeiten mit verschiedenen Materialien. Jetzt arbeiten sie gleich an der Herausforderung, was für das Musiklabor herzurichten. Also es gibt verschiedene Abteilungen in diesem Jugendhaus. Es gibt im Grunde ein Musiklabor, dann gibt es so Orte, Treffpunkte, wo sich verschiedene Kollektive treffen. Ich sagte schon, Prenzlauer Kult hat einen Ort. Das Musiklabor bringt jungen, interessierten Leuten bei, dieses Berufsbild des DJs näher kennenzulernen, aber auch die moderne Software kennenzulernen. Es gibt also ältere Hasen, DJs oder auch Frauen, die den jungen, wissbegierigen Leuten die neueste Software von Ableton und so beibringen in Workshops. Das geht über Wochen. Und man kommt erstmal zusammen. Das ist die erste Phase. Man tauscht sich aus. Man trifft auch andere Crews und andere Kollektive vor Ort. Man muss sich vorstellen, Prenzlauer ist auch nicht riesig. Also ich glaube, mit um...
Also 30.000 Einwohner ungefähr, ne?
Nee, 19 nur.
Oh.
Also nochmal 10 weniger.
Ja.
Aber man kommt zusammen und man spinnt neue Ideen und überlegt, hey, was können wir machen und können wir nicht auch mal eine Party machen und so weiter. Dabei ist es immer nicht so einfach, mit den Behörden da weiterzukommen. Das ist auch nicht so einfach. Man muss gewisse Sachen einhalten. Ne? Und momentan ist ja noch mein Wunsch, bei meinem Club erstmal so aufzubauen, weil da habe ich viel Erfahrung gesammelt und das ist noch nicht ganz so weit, ja, weil der Club noch auch in Brandenburg noch als Vergnügungsstätte gilt.
Aber Sie sehen es anders. Für Sie ist ein Club was anderes als eine reine Vergnügungsstätte. Ist was anderes als so eine Dorfdisco, oder?
Auf jeden Fall. Wenn er gut kuratiert ist, also wenn er ein gutes Programm liefert, ist er für mich ein Kulturraum. Ne? Bei uns in Berlin ist es so, ein Booker, der also ein gutes Programm zusammenstellt, steht für mich auf der gleichen Stufe wie ein Theaterintendant. Ne? Beide bemühen sich mit ihrem Budget, gute Programme auf die Beine zu stellen und den Menschen sie anzubieten.
Nun haben Sie jetzt aber Berlin angeführt. Wenn man sich die Techno-Szene anguckt, die ist ja eigentlich immer in Metropolen entstanden, von Detroit über London und in den letzten Jahrzehnten natürlich auch ganz stark in Berlin. Kann sowas denn überhaupt in der Uckermark funktionieren? Also wie kommen Sie darauf, das dorthin zu übertragen? Die meisten Leute, die ich kenne, die von Berlin in die Uckermark ziehen, die ziehen dahin, weil sie da ihre Ruhe wollen, und da geht es denen auch ähnlich wie die meisten Anwohnern.
Ja, das ist aber ein älteres Semester, wo ich spreche über eine andere Altersgruppe. Ich spreche über junge Menschen zwischen 17, 18, 19, 25, 30. Ich glaube, man kann das runterskalieren. Also die Erfahrung, die wir in der Hauptstadt gemacht haben, kann man auch in den ländlichen Raum tragen. Und wenn man den Raum hat und wenn man auch das wohlwollende Einverständnis der dortigen Verwaltung genießen und erwarten kann. Für mich ist es halt wichtig, dass die jungen Macherinnen oder Macher, da gibt es in jeder Gemeinde gibt es davon welche, dass die nicht wegziehen nach Berlin und dass die junge Intelligenz bleibt vor Ort und auch was auf die Beine stellt. Dass die ein Ja hören und dass die Verwaltung oder die Gemeindeverwaltung das versteht und sagt, wir müssen diese Leute halten. Und wenn man ihnen nichts bietet, verschwinden sie. Dann gehen sie dorthin, wo sie was finden. Und das ist meine Herausforderung auch mit meinem Team, dass wir versuchen, durch diese Räume junge Menschen irgendwie so einen Abenteuerspielplatz zu vermitteln, wo sie sich so ein bisschen austoben können, also wo sie zusammenkommen und was Tolles machen. Man feiert zwar am Anfang, aber nachher unterhält man sich auch so nach ein paar Wochen über das Thema der Stadt.
Also wenn Sie jetzt zurückblicken würden, hätten Sie gerne etwas geschaffen, ein Woodstock, also für sich damals, damit Sie als junger Mann in Kaff in Westfalen geblieben wären? Ist das das Ziel, was Sie haben gegen Jugendabwanderung?
Ja, unter anderem. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass kulturelle Ideen und auch Fantasien und irgendwelche Planungen, Konzepte Menschen dort hält und gegenseitig motiviert, neue Wege zu gehen. Und das finde ich wirklich wichtig. Das kann gar nicht geschehen. Also damals in der Wendezeit, da gab es viel Raum, da haben sich die Leute irgendwie getroffen, haben irgendwas gemacht mit wenig Mitteln. Also es war irgendwie kaum Geld da, aber es war Raum da und die Autoritäten hielten sich zurück. Und deshalb ist so viel entstanden. Also ich nenne es mal so kleine Startups in allen Bereichen. Aber der Club war immer der Ort, wo sich neue Menschen trafen und neue Ideen planten. Der Club hat auch die Leute motiviert, was zu machen. Wir wollen dabei sein, wir machen mit und wir machen auch irgendwas, eine kleine Geschichte, vielleicht nur ein Café oder eine Galerie oder einen kleinen Friseursalon oder später ein Hostel und so weiter. Und diese Motivation, die entsprang meistens in den Clubs und ich sage ja auch immer spät nach Mitternacht, dann ist das Leben ein bisschen leichter und einfacher. Und ich glaube, diese Nachtkultur, ich war neulich auf so einer Konferenz, Pop-Up in Stuttgart, und da war sogar das Fraunhofer-Institut da, beauftragt, sich mit der Nachtkultur auseinanderzusetzen. Die sagen, es ist sehr wertvoll, ne? Für die Gemeinden auch. Es dient auch dazu, auch die kleinen Städte, sage ich mal 30, 40, 50.000 Städte, die jetzt leere Fußgängerzonen irgendwie beklagen, dass diese Orte auch wieder revitalisiert werden könnten durch Jugendkultur.
Der Club als Hub für den Aufbau einer Startup-Bewegung. Darüber habe ich mit Dimitri Hegemann, den Tresor-Club-Gründer, gesprochen. Und zwar über ein Projekt in der Uckermark. Vielen Dank für das Gespräch.
Okay.
Und das war auch der Corso-Podcast mit Kolja Unger
und Dimitri Hegemann.
Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.